Liebe Gäste, liebe Gemeinde, aus was besteht eine Abschiedsrede? Aus Dank natürlich, gell? Klar, vor allem aus Dank. Dank für das Geleistete, Dank für das gemeinsam Erlebte und Erfahrene, für alle Erfahrungen, die einen weitergebracht haben, für Menschen, die dazugekommen sind, für Erfolge, für gemeinsame Erfolge. Vielleicht die Erkenntnis, dass nicht immer alles gut war, aber am Ende doch auf jeden Fall gute Wünsche für die Zukunft. Was verstört ist, was Paulus den Ephesern in Apostelgeschichte 20 sagt. Was war ihm wichtig? Ich fasse das kurz zusammen, um dann nur ein paar Verse zu lesen. Was war ihm wichtig? Dass er versöhnt ist mit den Leuten und dass er das Evangelium hoch und runter, in die Länge und die Breite, überall verkündigt hat. Nichts anderes. Und dann sagt er, ab Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die ihr durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu reißen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Tag und Nacht, nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Wölfe, Einzeltiere, ganze Rudel von Wölfen haben seitdem der Gemeinde das Leben schwer gemacht. Doch das Spannende ist, zunächst musste die Gemeinde überhaupt erst entstehen, als Paulus diese Worte spricht. Und es braucht in der Tat in erster Linie 2 klare Trennungen. Zuerst die Trennung von Juden und Christen. Das Apostelkonzil, in dem die Apostel doch versucht hatten, die Wogen zu glätten, wird mit seiner Kompromissformel von Paulus einfach gar nicht beachtet. Ich muss schmunzeln, wenn ich mit uns den Galaterbrief lese. Die Freiheit des Christenmenschen ist angesagt. Das Leben aus der Gnade, allein durch Christus, allein durch den Glauben, das ist die befreiende Botschaft. Und neben dem gibt es nichts zu sagen, es gibt kein Kleingedrucktes. Die Christen trennen sich von der Synagoge und gehen ihren eigenen Weg. Es ist die erste grundlegende und alles entscheidende Klärung bis heute. Denn es geht nicht nur darum, dass Judentum und Christentum fortan getrennte Wege gehen. Es geht mit Ernst um die Frage aller Fragen, wie wirst du Gott recht? Durch Leistung, also Religion, oder durch Gnade, also Evangelium. Und das war die erste entscheidende Trennung. Die zweite grundlegende und alles entscheidende Trennung und Klärung ist die zwischen Evangelium und Welt. Wir sind losgekauft, erlöst, befreit, gerechtfertigt. Von der Welt und den Geistern und Mächten, die darin herrschen. Die mit Annehmlichkeiten locken, aber uns von Gott fernhalten. Uns Gott vom Leib halten. Die uns zurückziehen wollen in die Welt der Werte, Freiheiten und Selbstbestimmung ohne Gott. Dies sind die beiden grundlegenden und alles entscheidenden Trennungen. Es sind die entscheidenden Markierungen auf unserem Weg als Christen. So. Doch jetzt spüren wir selbst die Zerrissenheit. Obwohl das Wort für Kirche, Ekklesia, die Gemeinschaft der Herausgerufenen, sattsam bekannt ist, ist die Trennung als solche wie nie zuvor hinterfragt. Kirche hat modern zu sein, mit der Welt zu gehen, das zu tun, was Gesellschaft und Politik zum Beispiel in Sachen Lebensführung vorgeben. Das sagt doch einer aus der Kirche, wenn der Staat Ehe für alle entscheidet, dann müssen wir uns erklären, warum wir etwas nicht wollen. Und habe im Studium doch gelernt, dass Ekklesia die Gemeinschaft der Herausgerufenen war. Wir sind herausgerufen, erlöst, befreit an der Hand des Erlösers und nicht mit unwiderstehlichem Kleber an die Vorstellungen dieser Welt gebunden. Seit wann lassen wir uns die Tagesordnung und Werte von dieser Welt bestimmen? Wir sind in der Welt und wir sind in die Welt gerufen, aber wir sind nicht vom Geist dieser Welt, hoffentlich nicht. Sonst lass uns lieber heimgehen und Brötchen weiter essen. Ob es diese wesentlichen Wegmarkierungen waren, die uns Christen ins Leben riefen, ob es das Verständnis von Gottheit und Menschheit Jesu, von Dreieinigkeit, von Taufe und Abendmahl, von unterschiedlichem Verständnis über Formen und Stile auf einer Skala zwischen Gesetzlichkeit und Freiheit war. Es gibt wohl nichts, worüber sich Christen nicht gestritten, auseinandergesetzt, diffamiert, bekriegt und umgebracht haben. Oder ob es die Traditionsstarre, die Sturheit oder das Machtinstinkt waren, die blind machten gegenüber geistlichen Aufbrüchen etwa der Reformation oder der methodistischen Bewegung. Den Weg der Begnadigten und Herausgerufenen säumen so viele Spaltungen wie wohl in keiner Religion. Bis heute. Menschen meinen, sie dürften oder könnten oder wollten nicht mehr mitgehen. Müssten Grenzen definieren, Grenzen ziehen. Ich weiß, wir singen gemeinsam, vielleicht heute nicht mehr, aber früher, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Und wir preisen die Soli der Reformation, Solus Christus, also allein Christus, allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade. Und wir preisen das, weil wir das wissen, weil wir das gelernt haben. Wenn es dir um Trost geht, wenn du heulst und weinst und am Boden sitzt und dich daran erinnerst, du könntest ja in die Bibel gucken. Hand aufs Herz, dann ist dir jedes Wort recht. Und zwar so, wie es da steht. So wörtlich wie irgend möglich. Geht es aber um Lebensführung, ist dein Empfinden oder das der Gesellschaft konträr zur Bibel, dann muss ich die Bibel heute fragen lassen, ob. Dann ist der Paulus ein Dummkopf und das Alte Testament so alt, dass es schimmelt. Dann kommst du mit einer ganz großen Werkzeugkiste. Ich spüre, Für dich ist die Liebe nicht nur die, die dich als Erlöster der Welt und ihrem Geist gegenüberstellt, sondern Nächstenliebe, die den Menschen und sein Empfinden über die Bibel stellt. Ich weiß, ist Gott nicht für den Menschen gekommen? War das Gebot nicht für den Menschen gemacht? Ich weiß. Ich ahne doch die Not auf beiden Seiten. Aber ich möchte uns einige Bibelworte zu bedenken geben. Paulus, der Spaltungen ausdrücklich, übrigens Galater 5, ausdrücklich zu den Früchten des Ungeistes zählt, schreibt: Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das Gesetz ist in einem Wort erfüllt, nämlich in dem: Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen wird. Der hat ganz schön Humor, der Mann. Hm? Jesus wie auch Paulus verurteilen alles richten und urteilen. Wenn es bei Paulus zum Beispiel heißt: Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist. Und wenn das Trachten der Herzen offenbar werden, dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Wir sollen nicht richten. Wir sollen nicht urteilen. Das ist Gottes Sache. Und Jesus antwortet denen, die so gerne das Unkraut in der Kirche ausgerupft und vernichtet hätten: Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Das sagt er aber und nicht du und ich. Das heißt sicher nicht, dass ich nicht meine Erkenntnis haben und vertreten darf. Ich meine sogar, dass es zu einer funktionierenden Gemeinschaft dazugehört, dass wir reden und nicht schweigen und einfach davonlaufen. Dass wir uns mitteilen und einander zuhören und dass wir miteinander um die Wahrheit ringen. Dass wir uns aber auch gegenseitig stehen lassen können, im Denken wie im Handeln. Das sage ich bewusst allen Seiten. Der Hebräer hat doch recht, wenn er schreibt: Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Flucht oder das Verlassen des vermeintlich sinkenden Schiffs hat immer auch das Geschmäckle von geistlichem Hochmut und Elitentum. Vor allem aber habe ich den Eindruck, wer geht, schwächt die Gemeinschaft der Geschwister. Wenn ein Glied leidet, und ich ergänze, wenn es sich zurückzieht, leidet das Ganze. Weißt du, wie man ein Feuer ausmacht? Indem man die Glut auseinanderzieht. Und genau das hat der Widersacher vor: Gemeinde auseinanderzureißen, Kirche auseinanderzureißen, Glut auseinanderzureißen, Feuer auszumachen. Er will uns auf die Sofas ziehen, in vermeintlich noch gesunden, paradiesischen anderen Freikirchen und uns damit aus dem Kampf rausnehmen. Aber liebe Geschwister, wir sind hier in der Kampfbahn, um mit Paulus zu reden. Und noch nicht auf dem Sofa im himmlischen Jerusalem. Uns ist nicht ein ruhiges und stilles Leben versprochen, sondern die Auseinandersetzung um der Wahrheit willen. Das Reden, das Ringen, das Beten und das in Unruhe sein, worum es geht und was richtig und wichtig ist. Das Sofa, das sitzt im himmlischen Jerusalem. Und nicht in dieser oder jener anderen Gemeinde und draußen, wo wir vielleicht hin wollten. Ich weiß um die Probleme. Ich weiß aber auch, wo ich stehe. Doch wer bin ich, dass ich dir anderem ins Herz sehe und Glauben beurteilen könnte? Und wer bin ich, dass ich hundertprozentig wüsste, was heute richtig oder was falsch ist? Wisst ihr? Mich hat mal nachdenklich gemacht ein Bibelwort, das mir entgegengekommen ist. Matthäus 2, 1 bis 12. Ich wollte oder sollte wie auch immer darüber predigen. Und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass diese Geschichte, wo die drei Könige zur sogenannten Königin nach Jerusalem kommen. Und da ist mir aufgefallen, die Schriftgelehrten haben alles in der Bibel gewusst. Alles vor und zurück. Die Schriftgelehrten haben alles gewusst. Und sie haben auf den Messias gewartet. Und wisst ihr was? Als der Messias kam, haben es Heiden in den Sternen gesehen. Ich bleibe bei meinem und ich achte dich in deinem. Und ich stelle uns beide im Gebet immer wieder neu vor den himmlischen Vater. Wenn er will, wird er Grenzen ziehen. Solange soll es meine Aufgabe sein, dich zu lieben, so wie du mich. Amen. Ich bete mit uns und schließe dann das Vaterunser an. Vater, wir sind vor Herausforderungen gestellt. Eigentlich schon immer. Aber schenke, dass wir sie auch annehmen und aufnehmen. Dass wir an dir bleiben und aneinander bleiben. Wir sind die Herausgerufenen, die Begnadigten. Wir gehören zusammen. Hilf, dass wir uns nicht trennen lassen vom Feind, der in die Herde rennt, um die Herde auseinanderzutreiben. Hilf, dass wir uns nicht auseinanderbringen von dem, der die Glut auseinanderziehen will, um das Feuer zu löschen. Vater, wir sind zum Ringen, zum geistlichen Wachsein, zum Beten und Reden und Hören gerufen. Nicht zum Sofa und Genießen hier oder dort. Unser Sofa steht im himmlischen Jerusalem, wo wir ruhen dürfen, wo alle Tränen getrocknet sind und alles ist kein Geschrei und kein Leid und keine Not mehr geben wird. Hier sind wir herausgerufen, herausgefordert. Schenke, dass wir zusammenbleiben. Lass die Liebe stärker sein und das Miteinander auf dich sehen. Schütz du uns. Lass deinen Engel um uns lagern, dass wir bewahrt sind und von dir begleitet. Gib uns Weisheit und deinen Rat. Sei du in unserer Mitte. Und nun lasst uns beten, wie Jesus es seine Jünger gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.